Dann jetzt auch nochmal von offizieller Seite herzlich willkommen zur vierten Internet-Software- und Internet-Economics-Übung. Heute geht es um ein Thema, das wurde in der Vorlesung schon mal kurz angerissen. Wir wollen das heute in der Übung ein bisschen vertiefen. Es geht darum, ja, um kooperatives Verhalten und um Zusatzgewinne, die sich eben durch kooperatives oder eben nicht kooperatives Verhalten realisieren lassen und irgendwie um die Aufteilung dieses Kooperationsgewinns. Ja, dazu wollen wir heute die Spieltheorie als Basis von Entscheidungen in Kooperationen ja, ein bisschen kennenlernen, die Grundlagen. Wir wollen den Unterschied zwischen kooperativen und nicht kooperativen Situationen eben verstehen. Ja, und außerdem verstehen, wie kooperatives Verhalten eben zwischen gewissen Partnern zu einer Besserstellung des Gesamtsystems führen kann, ja, und welche Herausforderungen dabei eben bestehen. Habt ihr Spieltheorie irgendwie in der VWL gehabt mal? Ne? Bisschen? Okay, genau. Gut, dann ist es ja prima. Dann fangen wir mal an mit einer kleinen Einführung in die Spieltheorie. Die Spieltheorie ist ein ziemlich interessantes Gebiet aus der angewandten Mathematik, die ja, in sehr vielen anderen Wissenschaften Anwendung gefunden hat, weil sie eben so gut, ja, passt auf viele Situationen. Man kann das nicht nur auf, ja, wirtschaftliche Gegebenheiten übertragen, sondern man kann, wie wir auch später sehen werden, die Spieltheorie auch auf sehr viele Alltagssituationen anwenden. Ja, in der BWL wird die Spieltheorie unter anderem verwendet, um strategisches Verhalten irgendwie im Management ja, zu analysieren, zu unterstützen, um eben zu schauen, wie wirkt sich irgendeine Entscheidung von mir auf das aus, was vielleicht mein Konkurrent oder mein Kooperationspartner macht und ja, welchen Effekt hat es dann wiederum auf mich? Ja, ein Spiel als Begriff ist damit nicht irgendwie als irgendwie ein Brett oder Karten oder Computerspiel gemeint, sondern ein Spiel beschreibt eine Entscheidungssituation, in der ich irgendeine Entscheidung treffen muss, die wiederum meine Konkurrenten oder Kooperationspartner, in dem Fall Mitspieler, beeinflusst und deren Entscheidungen beeinflussen mich natürlich genauso. Ja. An Anwendungsfällen jetzt hier zum Beispiel für die Spieltheorie kann man sich denken, das Thema Preisstrategien. Man kann sich überlegen, dass wenn man auf einem Markt ist für eine Software, dass die Strategie, die ich bezüglich meiner Preissetzung für meine Produkte eben fahre, dass die sich irgendwie auswirkt auf A, natürlich meine Kunden, aber B, natürlich auch auf meine Mitkonkurrenten, also meine Mitspieler. Die werden darauf irgendwie reagieren und das wird wiederum Folgen haben für mich und meinen Erfolg. Ein anderes Beispiel steht hier, sind die Lohnverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft. Man kann sich, das steht jetzt hier so mit Gewerkschaft, man kann sich aber natürlich auch vorstellen, ihr werdet alle irgendwann mal in der Situation sein, hoffentlich, dass ihr irgendwie bei eurem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber sitzt und mit dem irgendwie beim Einstellungsgespräch über ein Gehalt verhandelt. Und dann kann man sich vorstellen, ja, dass jeder Spieler in dem Fall, also ihr sowie euer Arbeitgeber, irgendwie so einen gewissen Betrag im Kopf habt, den ihr gerne irgendwie hättet. Und dann kommt es natürlich darauf an, was sagt man zuerst, ne? Wie hoch fängt man an? Was passiert, wenn man zu hoch anfängt? Was passiert, wenn man zu niedrig anfängt? Wenn man irgendwie seine Gehaltsvorstellung gleich gerade raus sagt, kann es sein, ja, dass der andere sagt, super, schreibe ich mir auf, und am Ende habt ihr euch viel zu niedrig verkauft. Solche Sachen. Ja, und wie wir es in der Vorlesung auch schon angeschnitten haben, Spieltheorie lässt sich natürlich auch anwenden auf Kooperationsverhandlungen eben zwischen verschiedenen miteinander kooperierenden Unternehmen. Ja. Dann gehen wir zu ein paar Grundbegriffen der Spieltheorie. Man kann die Spieltheorie grundsätzlich kann man die unterscheiden in eine kooperative Spieltheorie und eine nicht kooperative Spieltheorie. Und der wesentliche Unterschied dabei ist, dass bei der kooperativen Spieltheorie vorausgesetzt wird, dass die Spieler, die Akteure sich irgendwie miteinander einigen müssen. Also dass die irgendwie ja, kooperieren müssen, irgendwie einen Vertrag miteinander erfüllen müssen und dass das Ziel dabei ist, irgendwie für diese Gesamtgemeinschaft ein optimales Ergebnis zu finden. Jetzt, ja, Wer sich an den Film Beautiful Mind mit dem John Nash erinnert, da war es ja so, dass in dieser Situation in der Bar, dass da eben, ja, weiß nicht, 4 oder 5 Mädels waren und die Jungs um den John Nash rum, die haben sich jetzt überlegt, wen machen wir denn da jetzt an? Und dann haben sie festgestellt, oder er hat festgestellt, dass wenn sie jetzt alle die eine Blondine eben ja anmachen, dass die sich irgendwie gegenseitig blockieren und sie dann am Ende keiner kriegt. Und wenn man wiederum jetzt gleich sich eben nicht für diese Blondine entscheiden würde und irgendwie an die anderen Mädels sich ranmacht, dann hätte vielleicht jeder was davon und ja, das Gesamtergebnis wäre vielleicht irgendwie positiv. Ja, dagegen ist die nicht kooperative Spieltheorie eben, Spieler können keine Abmachungen treffen, sie können keine Verträge miteinander abschließen und sind auch nicht immer über die Absichten des anderen informiert. Hier steht jetzt nicht vollständig, es kann auch sein, dass sie einfach gar nicht informiert sind über die Absichten des anderen. Zwei wichtige Begriffe in dem Zusammenhang sind einmal das Nash-Gleichgewicht und das Pareto-Kriterium bzw. die Pareto-Optimalität. Und man sagt, ein Nash-Gleichgewicht besteht in einer Situation, wenn keiner der Mitspieler bzw. der Akteure irgendwie durch ein abweichendes Verhalten seinen Nutzen erhöhen kann, vorausgesetzt die anderen Spieler machen irgendwie das Gleiche. Das heißt deshalb Gleichgewicht, weil in dieser Situation eben, ja, in der bringt es niemandem irgendwie sein Verhalten zu ändern, vorausgesetzt die anderen verändern ihr Verhalten nicht auch, weil man eben keinen höheren Nutzen daraus zieht. Ja, und das Pareto-Kriterium besagt, dass in einer Gesellschaft ein Zustand A über einen Zustand B präferiert wird, wenn mindestens einer der Mitspieler diesen Zustand A eben vorzieht und es allen anderen eigentlich egal ist oder dass sie zumindest indifferent sind, ob dieser Zustand A jetzt gewählt wird. Ein Zustand wird Pareto-optimal genannt in dem Zusammenhang, wenn keiner der Spieler irgendwie besser gestellt werden kann, ohne dass irgendjemand anderes schlechter gestellt wird. Ja. Ja, genau. Es geht, genau, ganz richtig. Man kann in dieser Spieltheorie nach verschiedenen Phasen unterscheiden. Also nehmen wir mal an, diese Situation in dem Film war jetzt hier die Phase 1 und du sagst jetzt, es könnte sich jetzt einer der Mitspieler dann doch irgendwie dazu entscheiden, eben diese eine begehrte Frau eben anzumachen. Und dann könnte man sagen, ja, wenn es einer macht, dann fühlen sich die anderen irgendwie benachteiligt und werden ihr Verhalten dementsprechend auch ändern, ne? Und dann ist man wieder raus dann ist man in einem Zustand, der kein Nash-Gleichgewicht ist und dann muss man schauen, wie es sich eben einpendelt, ne? Es kann dann sein, dass dann wieder alle irgendwie sich gegenseitig blockieren und keiner mehr irgendwie was davon hat. Das hängt natürlich ganz von dem wirklich individuellen Nutzen, den jetzt der ein oder der andere dann in der Situation hat. Aber richtiger Hinweis. Gibt es dazu soweit Fragen? Ja, ungefähr. Also die Frage war, ob jetzt ein Nash-Gleichgewicht und ein Pareto-optimaler Zustand auch automatisch dasselbe ist. Es kann Nash-Gleichgewichte geben, die kein Pareto-Optimum sind, wie wir auch später noch sehen werden. Weil es in einem Nash-Gleichgewicht sein kann, dass zwar in diesem Gleichgewicht keiner der Spieler irgendwie einen Vorteil hat, irgendwie sich anders zu verhalten, aber wir trotzdem nicht in einem optimalen Zustand für das Gesamtsystem sind. Es könnte einen Zustand geben, bei dem ein Spieler oder mehr Spieler besser gestellt sind das man aber von diesem Nash-Gleichgewicht aus nicht erreicht. Das sehen wir später noch. Also ein Pareto-Optimum ist ein Nash-Gleichgewicht, aber andersrum ist es nicht unbedingt so. Genau. So, ein Beispiel für diese kooperative Spieltheorie hatten wir eben. Jetzt gehen wir mal zu einem nicht-kooperativen Beispiel. Das ist das Gefangenendilemma. Das hatten wir auch ganz kurz in der Vorlesung angerissen. Kennt ihr das? Okay. Also das Gefangenendilemma beschreibt eine Situation, in der ein individuell rationales Verhalten die Gruppe nicht zu einem Optimum, also nicht zu einem, zu einem optimalen Gleichgewicht führt. Und dieses Gefangenendilemma ist so eine, ja, ist so eine Geschichte, die aber sehr übertragen werden kann auf sehr viele andere Situationen. Die Geschichte funktioniert so: Zwei Verbrecher, die gemeinsam eine Straftat begangen haben, werden gefasst und dann irgendwie unabhängig voneinander befragt. Und ja, jetzt haben die beiden jeweils zwei Möglichkeiten. Die können entweder gestehen oder sie können leugnen, dass sie die Tat begangen haben. Wenn jetzt beide die Tat leugnen, dann gibt es keine Indizien dafür. Oder dann gibt es nur Indizien, aber keine eindeutigen Beweise. Und dann bekommen beide so eine ja, mäßige Strafe von 2 Jahren. Jetzt wird den beiden im Verhör aber gesagt, wenn du gestehst und deinen Partner verrätst, dann geben wir dir eine Strafminderung, du musst nur 1 Jahr sitzen und dein Partner kommt dafür 5 Jahre in den Knast. Ja, und wenn beide gestehen, dann gibt es Beweise dafür, dass jeder der beiden eben irgendwie an der Straftat mitgeholfen hat, mitgewirkt hat und dann bekommen beide eine volle Strafe von in diesem Fall 4 Jahren. So. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die beiden sich nicht abstimmen können und irgendwie unabhängig voneinander verhört werden und denen gesagt wird, ja, wenn du deinen Partner verrätst, dann musst du nur 1 Jahr anstatt 2 Jahren. Dann wäre das individuell rationale Verhalten jetzt erstmal, okay, ja klar, das mache ich, weil ich weiß nicht, was der andere tun wird. Und genau, in diesem Fall würden das aber beide machen, weil beide natürlich rational sind. Und dann kämen wir hier unten bei diesem Punkt raus, an dem beide gestehen und eben ja beide eben 4 Jahre ins Gefängnis müssen. Und das bedeutet, dass in diesem Fall eben ja ein individuell rationales Verhalten zu so einem Zustand führt, der nicht wirklich gesellschaftlich optimal ist. Weil hätten beide sich irgendwie abstimmen können, dann hätten sie gesagt, okay, komm, wir leugnen beide und dann müssen wir beide nur 2 Jahre ins Gefängnis. Genau. Ja. Habt ihr verstanden, warum der Zustand hier unten bei 4,4, bei dem sowohl Verbrecher A als auch Verbrecher B gestehen, warum das ein Nash-Gleichgewicht ist? Kann mir das einer erklären? Mhm. Mhm, genau. Also das Nash-Gleichgewicht nochmal, das bedeutet, dass es keinem was bringt, von seiner momentanen Entscheidung abzuweichen. Also aus Sicht des Verbrechers A, hier unten in diesem Nash-Gleichgewicht, der gesteht an dieser Stelle. Der könnte jetzt sagen, okay, ich weiche ab, ich leugne, dann gesteht aber weiterhin Verbrecher B und Verbrecher A leugnet. Das heißt, Verbrecher A müsste 5 Jahre ins Gefängnis. Das heißt, der hat in dem Fall keinen Anreiz dafür, von seiner Entscheidung abzuweichen. Ja. Genau. Genau. Hier sehen wir jetzt auch, was jetzt der Unterschied zwischen dem Nash-Gleichgewicht und dem Pareto-Optimum ist. Der Zustand, in dem beide leugnen würden, wäre in diesem Fall Pareto optimal. Weil beide besser gestellt sind, aber keiner schlechter. Also in diesem Zustand könnte keiner irgendwie noch besser gestellt werden, ohne dass ein anderer schlechter gestellt wird. Ja, das ist zunächst mal kein, das ist einfach ein, ja, ein Konzept, um einen Zustand zu beschreiben, um dem irgendwie eine, diese Eigenschaft zu geben. Das kann sowohl in kooperativen als auch in nicht kooperativen Spielen ja, der Fall sein. Klar ist, dass man in der kooperativen Sicht eher auf, von, aus der Vogelperspektive auf die ganze Situation draufschaut und da eben so eine Gesamtsicht hat. Und in der nicht kooperativen Spieltheorie ist es eben so, dass ja, die einzelnen Spieler eben nur aus ihrer eigenen Sicht auf die Situation draufschauen. Warum ist der Zustand, in dem beide Verbrecher leugnen, kein Nash-Gleichgewicht? Genau, richtig. Also in dem Zustand leugnen, leugnen könnte jeder der beiden Verbrecher eben ja, durch Ändern seines Verhaltens, nämlich durch Gestehen, seine Strafe verringern auf, von 2 auf 1 und hätte damit einen Anreiz eben zu wechseln. Ja, das ist jetzt ein Beispiel für so eine, für so eine nicht, so ein nicht kooperatives Spiel, was sich übertragen lässt auf ja, recht viele andere Situationen. Es gibt noch viele andere nicht kooperative Spiele. Beispielsweise kann man, gibt es dieses sogenannte Chicken Game. Das sieht vor oder das beschreibt eine Situation, in der zwei Rennfahrer in zwei sehr schnellen Sportwagen mit Höchstgeschwindigkeit aufeinander zufahren. Und dann hat jeder der beiden Fahrer hat zwei Möglichkeiten. Er kann entweder ausweichen oder er kann geradeaus weiterfahren. Und das Spiel ist in dem Fall, wer zuerst ausweicht, der verliert das Spiel. Ja. Und dann kann man sich auch wieder vorstellen, dass es da verschiedene Nutzenniveaus gibt. Weiche ich als Erster aus, habe ich das Spiel verloren, dann ist mein Nutzen irgendwie nicht so hoch. Weichen beide nicht aus, haben sie das Spiel zwar nicht verloren, aber sind irgendwie auch tot, dann haben sie auch nicht so viel davon. Und in dem Zustand, dass eben beide gleichzeitig ausweichen, ja, das wäre für beide wahrscheinlich das noch das Beste, weil keiner irgendwie sein Gesicht verliert und auch beide am Leben sind. Aber man kann sich nicht abstimmen und deshalb ja, wird das Ganze ein bisschen kompliziert. Ja, wir haben noch ein anderes Beispiel. Wir haben am Fachgebiet so eine Spielmaschine, das war auch vorhin wieder der Fall. Und die wird eben von vielen gemeinsam benutzt. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wer räumt die aus, wer räumt die ein? Und um dieses Beispiel jetzt als spieltheoretische Situation darzustellen, nehmen wir mal vereinfacht an, dass unser Fach, dass das Fachgebiet X nur zwei wissenschaftliche Mitarbeiter besitzt. Wir nennen sie jetzt hier mal Anton und Stefan. Und ja, das Spiel wird dadurch bestimmt, dass die beiden Spieler einmal den Nutzen haben können von sauberem Geschirr, der durch S beschrieben wird, und aber gleichzeitig auch ein Aufwand besteht, diese Spülmaschine auszuräumen, der durch A bezeichnet wird. So, und jetzt hat jeder der beiden Spieler irgendwie so seine Alternativenmenge, die einmal daraus besteht, ja, ich kann die Spülmaschine ausräumen oder ich kann nichts tun. Und Spülmaschine auszuräumen würde bedeuten, ja, man hat eben den Nutzen sauberes Geschirr. Und in dem Fall, in dem beide eben ausräumen, haben sie beide irgendwie nur die halbe Arbeit, ne? Das heißt, sie profitieren beide vom sauberen Geschirr. Sie haben den Nutzen S minus dem Aufwand zum Ausräumen, der aber halbiert wird, weil eben beide ausräumen. Das heißt, sowohl Spieler A, Anton, hat den Nutzen S minus A halbe, als auch Stefan hat den, ja, Nutzen S minus A halbe. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ich kann mich auch dazu entscheiden, nichts zu tun und den anderen ausräumen zu lassen. In dem Fall hat eben, haben beide den Nutzen S, weil das Geschirr am Ende sauber ist. Nur derjenige, der ausräumt, hat eben auch den Aufwand A. Also hier in dem Fall, in dem Anton nichts tut und Stefan ausräumt, hat Anton den Nutzen S. Der profitiert vom vollen Nutzen, sauberes Geschirr. Und Stefan hat auch den Nutzen S, der hat aber ausgeräumt, deshalb wird von seinem Nutzen nochmal der Aufwand abgezogen. Und in dem Fall, in dem beide nichts tun, ja, haben beide keinen Nutzen und auch keinen Aufwand. da ist eben der entsprechende Nutzen 0 und 0. Jetzt für dieses Beispiel, was müsste denn gelten, damit der Punkt 0, 0 ein Nash-Gleichgewicht ist? Habt ihr eine Idee? Ja, bitte. A gleich S. Was ist dann? Mal aus der Perspektive von Anton. Wann bringt es mir denn was, von meiner Entscheidung nichts zu tun, wann bringt es mir was, davon abzuweichen? Antons Nutzen steht immer vor dem Komma. Genau, wenn s größer a ist. Ja, also damit das Ganze ein Nash-Gleichgewicht ist, muss was gelten? Genau. Größer. Ja. Genau. Also sobald der Nutzen für mich, die Spülmaschine auszuräumen, trotzdem noch größer als 0 ist, alleine, wird, ja, ist der Zustand unten ein Nash-Gleichgewicht. Nee. Wenn der Aufwand für mich so groß ist, dass er meinen Nutzen übersteigt, dann ist unten der rechte untere Quadrant ein Nash-Gleichgewicht. Genau. Was muss denn zusätzlich gelten, damit der Zustand unten rechts ja gesellschaftlich suboptimal ist? Oben links im ersten linken oberen Quadranten müsste irgendwie was Positives, irgendein positiver Nutzen rauskommen, ne? Also das heißt, der halbe Aufwand von A dürfte S nicht überkompensieren. Da muss immer noch irgendwie ein positiver Nutzen rauskommen. Ja. Habt ihr dazu Fragen? Ist das soweit verständlich? Okay. Wenn nicht, fragt einfach, ne? Ja. Man kann das Ganze natürlich auch auf viele andere Fälle übertragen. Wenn ihr jetzt mal überlegt, ich bin jetzt ein Unternehmen, das bietet eine Software, sagen wir eine Datenbanksoftware an, und ich habe einen Konkurrenten, also wir haben so ein Duopol. Und jetzt geht es darum, den Preis irgendwie festzusetzen. Könnt ihr euch in dieser Situation irgendwie so ein nicht kooperatives Spiel ausdenken? Was könnten in dem Fall die Entscheidungen sein? Was könnte der Nutzen sein? Wir haben zwei Anbieter von Datenbanken. Ja. Mhm. 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 Genau, ja, sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, es gibt so ein Duopol. Wir haben zwei Datenbankanbieter, die ungefähr gleich mächtig sind. Nehmen wir mal Oracle und Microsoft oder so. Sagen wir, die sind beide halt irgendwie zusammen in diesem Markt für Datenbanksysteme. So, und die haben irgendwie so eine Ausgangssituation, haben die irgendwie ihre Preise. Und jetzt entscheidet sich der eine irgendwie, okay, ich senke jetzt meine Preise, um dem anderen irgendwie Kunden abzuknüpfen. Dann wird wahrscheinlich als erstes passieren, so auf eine kurze bis mittlere Frist, ja, vielleicht kommen dem anderen seine Kunden zu mir, ich erhalte mehr Umsatz. Der andere findet das natürlich nicht gut, der wird dann wahrscheinlich entsprechend reagieren, senkt seine Preise auch und dann verteilt sich das wieder und am Ende haben beide möglicherweise ihre ursprünglichen Anteile wieder, weil beide ihre Preise angepasst haben, aber verdienen weniger daran. Das heißt, im Endeffekt könnte man sagen, ja, es hat niemandem was gebracht. Man kann auch sagen, wir nehmen den Fall von diesen App-Marketplaces, Android und den App Store von Apple. Die sind auch so ungefähr zu zweit in diesem Markt und die bepreisen ihre App-Anbieter eben insofern, dass sie eben einen Teil von diesem Umsatz abknöpfen. Und wenn man da jetzt sagt, man verringert diesen Teil vom Umsatz, den man abknüpft, ne, dann zieht man vielleicht erstmal mehr Leute zu sich. Ja, und vielleicht macht es der andere dann auch und dann haben irgendwie beide weniger Umsatz gemacht. Also man kann das auf eine Vielzahl von Beispielen wirklich im Wirtschaftsleben oder auch in alltäglichen Situationen übertragen. So, das war jetzt die nicht kooperative Spieltheorie. Jetzt kommen wir zur kooperativen Spieltheorie. Und wie am Anfang schon erwähnt, geht es eben dabei darum, dass ja, die Spieler irgendwie miteinander in Verhandlung sind und irgendwie miteinander kooperieren müssen, eben um ein, ja, um gemeinsam ein besseres Ergebnis realisieren zu können. Das heißt, im Gegensatz zur nicht kooperativen Spieltheorie betrachte ich mir jetzt nicht mehr, was ist für mich durch meine Brille, ohne die Gesamtsicht irgendwie, mein individuell bestes Verhalten, sondern was machen meine anderen und wie kommen wir da irgendwie zusammen zu einem Zustand, der irgendwie uns allen was hilft. Und diese kooperative Spieltheorie findet vor allem dann auch in eben solchen Verhandlungssituationen Anwendung, bei dem es irgendwie darum geht, ja, wie teilen wir irgendwie gerecht oder wie teilen wir möglichst sinnvoll den durch Kooperation erwirtschafteten Gewinn untereinander auf. Und wir hatten das in der Vorlesung schon mal kurz, das sogenannte Bettler-Krösus-Problem oder Bettler-Krösus-Spiel. Was eben auch so eine spieltheoretische Situation darstellt, die auch übertragbar ist auf andere Situationen. Dabei ging es darum, wir haben einen Verteilungskonflikt, nämlich ein Bettler und ein Krösus müssen gemeinsam verhandeln, wie sie eine Geldsumme von 100 Geldeinheiten untereinander aufteilen. Und die Be Bedingung dabei ist, dass sie sich einigen müssen, ansonsten bekommt niemand was von dem Geld. Ja, was man jetzt sagt in der kooperativen Spieltheorie ist, dass jeder dieser Spieler irgendwie eine individuelle Nutzenfunktion hat. Und diese individuelle Nutzenfunktion bestimmt genau, wie diese Verteilung eben sein muss, damit gesellschaftlich das Optimum erreicht ist. Und dabei unterstellt dieses Bettler-Krösus-Spiel eben, dass der Bettler irgendwie auch nur so bettlermäßige Bedürfnisse hat und dem irgendwie am Anfang das Geld sehr viel bringt und aber ab einem gewissen Geldbetrag er irgendwie mit dem Geld auch nichts mehr anfangen kann, weil dann seine Bedürfnisse befriedigt sind. Das heißt, am Anfang bringt ihm das Geld erstmal viel und dann jede zusätzliche Geldeinheit bringt ihm dann irgendwann nicht mehr so viel. Das heißt, wir haben so einen abnehmenden Grenznutzen. Und dieses Spiel geht weiterhin davon aus, dass bei dem Krösus, der hat ja, ausgefallenere Bedürfnisse, dem bringt jede zusätzliche Geldeinheit einfach irgendwie auch Nutzen, was sich hier in einer linearen Nutzenfunktion widerspiegelt. Genau. Und wenn wir das jetzt hier mathematisch formulieren würden, dann hätten wir hier die beiden Nutzenfunktionen. UB wäre in dem Fall die Nutzenfunktion von dem Bettler. Die ist abhängig von ZB, also dem ja, dem Auszahlungsbetrag quasi an diesen Bettler. Und wir haben gesagt, dass dem sein Nutzen irgendwie so ein bisschen degressiv ist. Und deshalb haben wir hier so eine logarithmische Funktion, die so verläuft, dass sie durch den Null-Null-Punkt geht und dann steigt und dann irgendwann konvergiert gegen so einen Grenznutzen, so einen asymptotischen Verlauf hat. Und wir haben gesagt, die Nutzenfunktion von dem Krösus, die ist einfach linear, in dem Fall einfach ZK ohne irgendwelche Steigungsparameter. So, und die kooperative Spieltheorie sagt jetzt, dass in diesem Fall, in dem wir beide Nutzenfunktionen definiert haben, es eine optimale Verhandlungslösung für beide gibt, aus Gesamtperspektive, die sich durch das Maximum des Nash-Produkts ergibt. Und das Nash-Produkt ist ganz einfach das Produkt aus dem jeweils individuell realisierten Nutzen, von dem abgezogen wird ein Nutzen, den man auch irgendwie ohne Verhandlung für sich ziehen könnte. In unserem Fall ist das jeweils 0, also C, B und CK sind 0, weil die keinen Nutzen für sich allein ohne zu verhandeln erzielen können. Weil wenn sie sich nicht einigen, dann war ja die Bedingung, bekommt überhaupt niemand was. Also sie müssen irgendwie miteinander interagieren, deshalb das Produkt. Und dieses Produkt hat ein Maximum. Und genau, und dieses Maximum ist eben der gesellschaftlich optimale Punkt gefunden. Und man kann jetzt sagen, wir setzen die Parameter ZK und ZB miteinander in Verbindung, nämlich wir sagen, ZB ist der Betrag X und der Betrag, den der entsprechend andere bekommt, ist 100 minus X, weil es nämlich genau das ist, was übrig bleibt. Und jetzt setzen wir das Ganze in dieses Nash-Produkt ein und haben deshalb UB, was in dem Fall log x plus 1 ist, minus CB, was in dem Fall 0 ist, multipliziert mit dem UK und das ist genau ZK, also in dem Fall 100 minus x. So, und das kann man dann ableiten, Produktregel, Kettenregel und sonst was. Und bekommt dann schnell raus, dass in dem Fall das x eben sein muss 23,14 beziehungsweise 100 minus x 76,86. Ja. Ist das jedem klar? Ja? Ich habe es kurz probiert, habe dann gleich gemerkt, dass es leicht ist und dann habe ich wieder aufgehört. So, und wenn man jetzt dieses Problem auf Kooperationen, auf Unternehmenskooperationen irgendwie überträgt, kann man sagen, ja, diese Kooperationsvorteile, die man gemeinsam erzielen kann, die schlagen sich irgendwie in Kosteneinsparungen oder in der Steigerung von Erlösen nieder und die müssen dann eben entsprechend wieder auf die Kooperationspartner aufgeteilt werden. Ja. Und wie auch bei dem Bettler-Krösus-Modell sagt man, dass die Gewinne irgendwie Pareto-optimal aufgeteilt werden müssen. Das heißt, durch den zusätzlichen Gewinn muss mindestens einer der Partner besser gestellt sein, aber keiner darf auf jeden Fall schlechter rauskommen als bei der Ursprungslösung, also wenn man nicht kooperiert. Und dafür gibt es dann mögliche Ansätze, zum Beispiel eben den zusätzlich erwirtschafteten Gewinn irgendwie unter allen Akteuren zu gleichen Teilen aufzuteilen. Man kann aber auch sagen, ja, dass die Gewinne entsprechend irgendwie den Umsatzanteilen vor der Kooperation aufgeteilt werden. Da gibt es verschiedene Schlüssel. Dann, wir haben jetzt hier ein Beispiel mitgebracht, die Supply Chain für digitale Musik. Und in dieser Supply Chain sind vor allem folgende Wertschöpfungspartner vertreten. Die Musiker, Komponisten erstellen am Anfang die Musik, die senden das Ganze dann an Plattenfirmen, sogenannte Labels. Die vermarkten das Ganze, dann wird von diesem erwirtschafteten Umsatz geht irgendwie ein Teil an die GEMA, an die Verwertungsstelle. Zusätzlich müssen irgendwie Distributoren verteilt werden, bezahlt werden, eben in dem Fall iTunes oder Musicload etc. Ja, dann gibt es weitere Digital Service Provider, Payment-Dienstleister, die bekommen alle irgendwie was von diesem Kuchen ab. So, und in einer Studie von Buxmann, Strube und Pohl im Jahr 2007 aus dem Journal of Electronic Commerce wurde gezeigt, dass niedrigere Preise für Download-Musik, die haben damals haben die Downloads so zwischen 1,20 und 99 Cent gekostet, dass durch niedrigere Preise sich eine Umsatzsteigerung erzielen ließe, weil sich der Absatz so stark erhöhen ließe, dass eben der Gesamtumsatz größer wäre als zum ursprünglichen Preis. Ja, und wenn der Gesamtumsatz eben steigt, dann kann man den irgendwie verteilen wieder auf die Akteure. Und nochmal dieses Pareto-Kriterium, kein Akteur wird irgendwie eine Lösung akzeptieren, bei der sein Gesamtdeckungsbeitrag geringer ist als vor der Kooperation. Wir nehmen jetzt hier mal ein vereinfachtes Beispiel, in dem wir diese Wertschöpfungsstrukturkette auf drei Akteure reduzieren. Wir sagen, wir haben hier einen Shop, der die Sachen irgendwie verkauft. Dann wird ein Teil davon an die GEMA abgeführt und den Rest bekommt eben das entsprechende Label. Ja. In dem Fall, in dem die Download-Musik, also ein Titel, 99 Cent kostet, hat man dann damals die Verteilung angenommen, 34 Cent bekommt etwa der Shop, der allerdings pro Stück variable Kosten von 15 Cent hat. Die GEMA bekommt von diesen 99 Cent 12 Cent insgesamt, die hat keine variablen Kosten und das Label hat 1 Cent variable Kosten und bekommt von diesen 99 Cent 53 Cent. Durch eine Abfrage der Zahlungsbereitschaften wurde in diesem Fall herausgefunden, dass man zu diesem Preis von 99 Cent 89 Stücke absetzen würde, was einem Gesamtumsatz von 88,11 Euro entspräche. Und die Deckungsbeiträge in diesem Fall ergeben sich entsprechend. Bei 89 abgesetzten Stücken wären das eben 34 Cent minus 15 Cent variable Kosten für den Shop mal 89, gibt 16,91 Euro, bei der GEMA genau das gleiche und beim Label 46,28 Euro. Habt ihr dazu Fragen? Ist das klar? Okay. Deckungsbeitrag, wisst ihr noch, aus KLR? Das sind die Erlöse abzüglich der variablen Kosten. Und man kann entweder den gesamten Deckungsbeitrag betrachten, so wie hier, also für einen Akteur, oder man kann das auch auf Stückzahlen runterbrechen, also der Deckungsbeitrag pro Stück. In dem Fall haben wir hier die Gesamtdeckungsbeiträge pro Akteur. Okay, und damit kommen wir zur heutigen Aufgabe, die Aufteilung von Kooperationsgewinnen in dieser Supply Chain. Wir sagen, wir haben eine Ausgangssituation, in der zu einem Preis von 99 Cent 89 Titel verkauft werden. Dann hat die Studie von Buxmann, Pohl und Strube gezeigt, dass sich bei einer Preissenkung auf 50 Cent pro Titel der Gesamtumsatz steigern würde, weil man eben insgesamt 374 Stücke verkaufen könnte, anstatt nur 89. So, die Tabelle unten zeigt jetzt nochmal die Ausgangssituation. In der ersten Spalte ist der Umsatzanteil aufgeführt, der jeweilige Akteur an den 99 Cent hätte. Der Shop bekommt 34 Cent von den 99, die GEMA 12 und das Label 53 Cent. Nebendran sind die jeweiligen Stückkosten, also die variablen Kosten pro verkaufte Einheit, die der jeweilige Akteur hat. Und in der letzten Spalte sind eben die Deckungsbeiträge, die der jeweilige Akteur realisieren könnte, wenn eben bei den 99 Cent 89 Stücke abgesetzt wurden. So, hier haben wir jetzt insgesamt 7 Aufgaben, für die ich vorschlagen würde, so 20 Minuten Zeit ungefähr. Ich, Okay. Dann, auch wenn ihr jetzt noch nicht ganz fertig seid, machen wir mal weiter mit der Lösung. Fangen wir mal an bei der Aufgabe 4.1. Der Gesamtdeckungsbeitrag der Wertschöpfungskette beim ursprünglichen Preis. Was habt ihr da? Genau. Genau. Und der Gesamtdeckungsbeitrag der Wertschöpfungskette bei kooperativer Preissetzung 50 Cent? Genau. Und der Kooperationsgewinn pro Stück nach Preissetzung, Preissenkung? Genau, 14,2 Cent. So, das haben wir hier im Grunde nochmal. Also wir haben gesagt, das sind die Umsatzanteile ganz links, die Beta, I, Stern, dann die variablen Kosten. Und wenn man jetzt eben sagt, der Umsatz, der jeweilige Umsatz, nochmal, der jeweilige Umsatzanteil multipliziert mit den 89 abgesetzten Stück abzüglich der variablen Kosten. Das Ganze aufaddiert, gibt den Gesamtdeckungsbeitrag 73,87 Euro. Und umgekehrt, wenn man den Gesamtdeckungsbeitrag nach Preissenkung ausrechnen möchte, dann hat man natürlich die 50 Cent mal die insgesamt 374 abgesetzten Stück und zieht davon die eben Stückkosten ab. 374 mal die Summe der Stückkosten pro Akteur. Und dann kommt man eben bei dem Gesamtdeckungsbeitrag der Wertschöpfungskette nach Preissenkung von 127,16 Euro raus. Die genau, Mindestanteile am neuen Umsatz in Cent pro Stück haben wir hier rechts abgetragen. Stimmt das mit euren Ergebnissen überein? Ja, genau. Also die rechnet man eben so aus, dass man sagt, ja, wir wollen den ursprünglichen Betrag, den wir vorher eingenommen haben, also hier unsere Deckungsbeiträge rechts, die wollen wir wieder haben. Die müssen gleich sein, eben den 374 neu abgesetzten Stück mal den Umsatzanteil, den ich bekomme, also x minus meinen eigenen variablen Kosten, das Ganze aufgelöst nach dem Umsatzanteil, gibt eben die Mindestanteile in Cent. Ups, genau. Und links davon ist es gerade nochmal prozentual ja, aufgelistet. Insgesamt bekommen wir dafür, kommen wir also in der Summe, bekommen wir raus, dass 35,8 Cent von den 50 Cent quasi schon verplant werden, um dieses Pareto-Kriterium zu erfüllen. Also die müssen so oder so schon aufgeteilt werden, damit eben ja, die Leute das bekommen, was sie vorher bekommen haben. Ja, und übrig bleiben eben genau diese 14,2 Cent, die eben jetzt als Kooperationsgewinn aufgeteilt werden können. Ja, und in den nächsten beiden Aufgaben, 4.5 und 4.6, sollte eben ja so ein bisschen gezeigt werden, dass jetzt je nachdem, welchen Verteilungsschlüssel man hier nimmt oder worauf man sich einigt, dass die Gewinnzuwächse, die Deckungsbeitragzuwächse doch sehr unterschiedlich ausfallen können. Wir nehmen jetzt hier mal das Beispiel, indem wir den Kooperationsgewinn eben zu gleichen Teilen auf alle Beteiligten aufteilen. Das heißt, wir nehmen die 14,2 Cent, dividieren die durch 3 und ja, geben das jedem noch zusätzlich zu seinem Mindestanteil dazu. Dann bekommt der Shop eben in dem Fall 24,23 Cent von den 50 Cent, die GEMA bekommt 7,63 Cent und das Label bekommt 18,13 Cent von den 50 Cent. Davon natürlich abgezogen die variablen Kosten für den jeweiligen Akteur, haben wir den Stückdeckungsbeitrag in Cent und wenn wir das jetzt multiplizieren mit den insgesamt 374 abgesetzten Stück, haben wir den Gesamtdeckungsbeitrag für die Akteure, das ist im Fall des Shops 34,52, für die GEMA 28,53 und für das Label 64,06 Euro. Und unten drunter sind eben die prozentualen Steigerungen gegenüber dem ursprünglichen Deckungsbeitrag, den Sie vor der Preissenkung erzielt haben. Ist euch das klar? Das ist der, wir haben gesagt, die Leute müssen für das Pareto-Kriterium so oder so erstmal ihren Mindestanteil bekommen. Dann bekommen die zusätzlich noch den Kooperationsgewinn, der aufgeteilt wurde. Und das gibt in Summe den Preisanteil, den sie von den 50 Cent bekommen, letztendlich. Und der Preisanteil, also der Erlös pro verkauftem Stück, von dem werden noch die Stückkosten für mich abgezogen, ne? Also ich bekomme hier von den 50 Cent reiner Umsatz bekomme ich 24,23 Cent und ich habe aber selbst variable Kosten von 15 Cent als Shop und dann kommen für mich 9,23 Cent Stückdeckungsbeitrag raus. Genau. Und wenn ich das jetzt multipliziere mit der gesamt abgesetzten Menge, 374, bin ich insgesamt bei 34,52 €. Und das entspricht einer Steigerung gegenüber meinem ursprünglichen Deckungsbeitrag von 104,2%. Bei der GEMA sind es 167,3% und für das Label sind es nur 38,5%. So, jetzt angenommen, wir teilen den Kooperationsgewinn nicht zu gleichen Teilen auf alle Beteiligten auf, sondern wir nehmen als Aufteilungsschlüssel den Umsatzanteil im ursprünglichen Modell. Also wie viel Umsatz bekomme ich von den 99 Cent ursprünglich als Akteur? Das war für den Shop waren es 34 Cent ursprünglich, für die GEMA 12 Cent und für das Label 53%. Und wenn man das jetzt prozentual umrechnet, auf den Kooperationsgewinn würden diese 14,2 Cent eben dermaßen aufgeteilt werden, dass der Shop 4,88 Cent bekommt, die GEMA 1,72 Cent und das Label 7,60 €. Ja, jetzt wieder genau das gleiche Verfahren. Man addiert den Mindestanteil, den ich bekommen muss, damit für mich die Pareto-Bedingung erfüllt ist, addiere ich zu meinem Kooperationsanteil, Gewinnanteil, das gibt insgesamt meinen Preisanteil in Cent, den ich von den 50 Cent Umsatz pro Stück bekomme. Ziehe davon die variablen Kosten ab, dann habe ich den Stückdeckungsbeitrag in Cent und wenn ich den multipliziere mit der abgesetzten Menge, bin ich bei meinem Gesamtdeckungsbeitrag. Also im Grunde das gleiche Verfahren wie auch bei der Aufgabe 4.5, nur mit einer anderen Aufteilung des Kooperationsgewinns. Das klar? Okay. Wenn ihr Fragen habt, fragt bitte. So, und wenn wir das jetzt mal gegenüberstellen. In dem Modell A werden die Kooperationsgewinne zu gleichen Teilen auf alle Akteure aufgeteilt und in dem Modell B eben nach ursprünglichem Umsatzanteil. Ja, dann sieht man, dass ich doch die Gewinnzuwächse bzw. die Zuwächse in den Deckungsbeiträgen deutlich unterscheiden können. In dem Modell B sind der Shop sowie das Label deutlich besser gestellt und in dem Gleichverteilungsszenario ist die GEMA deutlich besser gestellt. Und das soll so ein bisschen auf die Aufgabe 4.7 raus. Was habt ihr da oder was würdet ihr da sagen? Was sollte man machen? Ja, ja. Okay, aber ihr sitzt jetzt zu dritt an einem Tisch und sagt, okay, nur zusammen können wir diese Preissenkung und damit die Vergrößerung des Umsatzes erzielen. Wir müssen uns auf irgendwas einigen, sonst kommen wir aus der ganzen Sache überhaupt nicht raus und wir können diesen Mehrgewinn können wir gar nicht realisieren. Ja. Das ist ein sehr valider Punkt. Also ich sage, ich möchte hier irgendwie das unternehmerische Risiko mit reinbringen, das die jeweiligen Parteien haben. Das ist ein gutes Kriterium. Ihr könnt euch jetzt natürlich vorstellen, dass hier jeder, je nachdem, wer da am Tisch sitzt und wer jetzt eben seine Interessen durchsetzen möchte, dass jeder natürlich eigene Argumente ins Feld führt und für jeden irgendwie andere Argumente oder andere Schlüssel dann irgendwie das Argument der Wahl sind. Und das zeigt, Natürlich, dass solche Gewinne durch Kooperationen zwar auf Papier oft sehr, sehr leicht durchrechenbar sind, aber dass man in der Praxis ja sowas dann viel schwieriger durchsetzen kann. Okay, das war's inhaltlich für heute. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten sehen wir uns am nächsten Dienstag in der Vorlesung wieder. Genau.